Hallo und herzlich willkommen, liebe Barbara, bei der Brand Family Meet Great Personalities, dem Business Podcast für den deutschsprachigen Raum.
Bam. Hallo Eva.
Hi, ich freue mich total, dass du da bist. Ich kenne dich schon ganz lange und habe dich im Job kennengelernt bei der Dropbox, wenn ich das so sagen darf, und von der ersten Sekunde an gespürt, dass ich mit dir eine sehr starke Frau getroffen habe. Habe jetzt über viele Jahre schon eine kleine Reise auch mit dir zusammen gemacht, in der du mir geholfen hast, mit schwierigen Situationen, in denen es um Trennungen und aber auch neue Verbindungen ging.
Stimmt.
Wo du mir mit Rat und Tat und auch sehr wertvoll zur Seite gestanden hast. Und das würde ich wundervoll finden, wenn auch noch mehr Menschen davon profitieren können. Und in dir steckt halt viel mehr als eine tolle Vertrieblerin, auch in der IT, starke Frau in der IT eben auch, viele Jahre, aber eben auch richtig gut da drin, Ängste vor Trennung zu nehmen, egal in welchem Kontext.
Ja, das ist witzig, ne? Irgendwie so Vertrieb, IT und dann trennen und verbinden und Ängste. Irgendwie crazy, ne? Aber in mir schlagen mehrere Herzen, das stimmt.
Ja.
Genau. Bei dir ja auch, ne? Das macht ja auch, glaube ich, so, was heißt great personalities, komplexe personalities aus, dass es einfach so viele tolle Sachen gibt, die in uns drinne stecken, und wir leben in Zeiten, wo wir auch diese Sachen viel mehr denn je ausleben können. Und das finde ich großartig.
Ja, da hast du recht. Und ich finde auch, dass in Zeiten, oder die Brand Family hat ja auch das Motto für Unternehmenskultur und Wandel. Und da geht es ja auch sehr viel um das Thema Trennen und auch neu verbinden, mit neuen Arbeitsmethoden, mit neuen Führungsstilen und so weiter. Wir sind die ganze Zeit eigentlich damit jetzt beschäftigt, uns von alten Glaubensmustern zu verabschieden, zu trennen, genau. Und da wäre auch schon meine erste Frage an dich. Wie schaffst du das, dieses Angstthema, was wir alle haben, so, wie soll ich sagen, die Schärfe zu entziehen, dass andere Menschen in deinem Umfeld, so auch ja ich, davon, oder dass nicht mehr die Angst dominiert, sondern man neugierig wird und voller Tatendrang wird?
Ja, also ich glaube, der Anfang, der war ja bei mir dadurch, dass ich die Trennung, jetzt die private Trennung, tatsächlich vor 10 Jahren selbst erlebt habe. Und das war für mich klassisch tatsächlich ein GAU, der größte anzunehmende Unfall. Das war richtig, richtig schwierig. Und so dunkel wie dieser Tunnel war, habe ich doch sehr, sehr schnell nach wenigen Tagen so ein inneres Wissen gehabt. Dieser ganze Mist hier, der war der ist für irgendwas gut. Und das wusste ich. Das war so ein inneres Wissen. Und jetzt fängt es für mich erst richtig an. Jetzt kann ich richtig mich selbst auslegen. Es gibt da noch so eine Geschichte als Kind, die ich erlebt hatte, an die ich dann in diesem Moment, in dieser dunklen Zeit gedacht hatte. Und das war mein kleines Licht. Und ich habe gedacht, wow, und vielleicht schaffe ich es, wieder an diesen Punkt zu kommen, an dem ich als 11-Jährige war. Es war ein sehr, sehr intensiver und auch einer, wenn nicht gar der glücklichste Moment in meinem Leben, wo ich schon eine große Sehnsucht nach hatte. Und in dieser tiefen Dunkelheit wusste ich, jetzt habe ich die Chance, dahin zu kommen. Und so war es dann auch, also Schritt für Schritt, jetzt über 10 Jahre hinweg, habe ich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Viele, viele Dinge, die für mich vorher fest gemauert waren, in Frage gestellt, umgedreht, wirklich jeden Stein umgedreht, und ich bin immer noch dabei, jeden Stein weiter umzudrehen.
Das hört nie auf, ne?
Und ja, und deswegen weiß ich, und deswegen habe ich die absolute Sicherheit, dass, wenn es schwierig wird, dahinter der Schatz liegt. Und da bin ich so dermaßen von überzeugt, dass ich glaube, da einfach auch vielen Leuten, vielen Menschen die Sicherheit geben kann, dass das jetzt genau für dich da ist, diese Scheiße. Und das ist jetzt ich sage ja oft, gerade beim Thema Trennung oder wenn man mit schwierigen Zeitgenossen zu tun hat, das ist das beste Training, was du kriegst. Und du kriegst es gratis. Ne?
Oh, ein hartes Training.
Zahlst du Tausende von Euros. Und wenn du halt mit jemandem zu tun hast, wenn es vielleicht auch noch dein Partner ist, der drückt ja innerhalb von Sekunden deine Knöpfe. Und ja, es ist wichtig zu reflektieren. Ne? Also man kann sich natürlich aufregen, aber wenn man halt reflektieren kann, was wir ja auch oft gemeinsam getan haben, dann kann jeder aus diesen Situationen unheimlich viel mitnehmen und viel lernen und viel besser machen und ja, und schöne neue Dinge erleben.
Was glaubst du, warum, da kann ich auch von mir mal ganz ehrlich ausgehen, warum diese Gedanke an Trennung, egal auch wovon, einem immer erstmal ein komisches Bauchgefühl macht? Also, dass es nicht irgendwie möglich ist, von vornherein da auch zu sagen, yeah, ich verändere jetzt mein Leben, ich finde meinen neuen Schatz, sondern dass wir, oder ich zumindest, muss ich zugeben, beim Thema Trennung erstmal Angst habe. Warum ist das so?
Ja, es ist ja nur Trennung im Kontext mit Beziehungen. Mhm. Ich glaube, im anderen Kontext ist das alles nicht so schlimm, wenn man sagt, ich trenne mich von meinem Arbeitgeber. Ja, ist ein bisschen doof, aber es ist ja jetzt keine Panik, ne? Im Privaten ist es dann schon eher Panik. Habe ich mir viele Gedanken gemacht und mache mir ständig viele Gedanken. Ich glaube, es liegt daran, dass die Erwartungen an eine Beziehung, an eine Ehe, so exorbitant hoch ist. Dieses Modell, ich finde meinen Soulmate, meinen Seelenpartner, und mit dem bin ich jeden Tag glücklich bis zu meinem Lebensende zusammen. Das haben ja viele im Kopf, hatte ich auch früher im Kopf. Und aus meiner Sicht ist das, es ist toll, es ist Cinderella, es ist Walt Disney, es ist alles, was man so denkt. Da wollen wir ja auch alle dran glauben. Ich will da auch dran glauben, an Liebe auf den ersten Blick. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Weil das, was habe ich kürzlich mal gehört? Zitat. Ich mag keine Lügen. Und die Ehe erlaubt keine Lügen. Also ich glaube halt, dass diese Vorstellung von Ehe, von Beziehung bis zum Lebensende und alles muss immer toll sein, dass diese hohen Erwartungen sehr, sehr viel Freiheit nehmen. Mhm. Und Freiheit ist aus meiner Sicht wichtig für die Liebe und zu viel Enge nimmt das alles. Naja, und wenn es halt jetzt eine Trennung, wenn es dann um Trennung geht, bricht ja dieses riesengroße, tolle Konstrukt des absoluten Glücks, bricht ja emotional zusammen. Und deswegen ist es, aber vorher hat man halt auch Erwartungen aufgebaut, die einfach viel, viel, viel aus meiner Sicht viel zu groß waren. Und dass die zusammenstürzen können, das wissen wir alle, Scheidungsquote 33%, es ist ja ziemlich wahrscheinlich. Ne?
Also
wenn du
recht,
auf den Mount Everest hochgehst, habe ich mal extra kürzlich nachgeschaut, die Scheiterrate auf dem Mount Everest, dass du da nicht mehr zurückkommst, ist, glaube ich, 4%. Also die Scheidungsrate, die ist achtmal höher. Das heißt, wenn ich dir sagen würde, hey, ich gehe jetzt auf den Mount Everest, da würdest du sagen, Bauer, hast du nicht alle Tassen im Schrank, ist doch viel zu gefährlich. Aber wenn ich sagen würde, ey Eva, ich heirate jetzt, dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, toi, toi, toi. Und die Scheiterrate ist aber auf Mount Everest erheblich niedriger, sofern man trainiert ist. Ne?
Aber da hast du was total Wichtiges angesprochen, was ich unbedingt auch mit euch teilen will, mit der Community. Und das habe ich erst durch dich kennengelernt. Du sprichst gerade von der Ehe, von den Erwartungshaltungen. Und du hast mir erzählt du hast das Eheleid genannt. Und das kannte ich vorher gar nicht. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du mal erzählen kannst, was das eigentlich ist und welche Alternative das eigentlich ist zur Ehe, weil es fand ich einen hochinteressanten Konstrukt und ich hatte auch das Gefühl, dass du den auch für sehr zeitgemäß hältst.
Ja, das ist ein Pax, das kommt aus Frankreich. Das wird dann übersetzt in Eheleid. Das ist ein Konstrukt, was in Frankreich eingeführt wurde für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die halt auch nicht heiraten durften. Und dann hat man dann diesen Pax oder Eheleid eingeführt. Das ist ein Konstrukt, was aber auch jetzt allen zur Verfügung steht. Man muss also nicht nur gleichgeschlechtlich sich verpartnern, sondern in Frankreich hat man also die Wahl, entweder eine klassische Ehe einzugehen oder diesen Pax. Dann verpartnert man sich auch.
Ja.
Und die gesetzlichen Regelungen sind nicht so weitreichend wie eine Ehe. Aber so Sachen wie Erbe, ich glaube, wenn jemand so Aufenthaltsrecht, also wenn jemand aus dem Ausland, außer Europa hat, der kann dann auch im Land bleiben. Was noch?
Krankenhaus?
Auskünfte im Krankenhaus zum Beispiel, aber es hat halt nicht diese weitreichenden Regelungen, was Zugewinngemeinschaft anbetrifft hier in Deutschland. Genau. Und man kann den Pax auch mit einer Kündigungsfrist von einem halben Jahr wieder kündigen. Und das ist relativ easy möglich. Da war natürlich am Anfang die Sorge groß, wenn man sich so leicht trennen kann, dann wird das, dann trennen sich die Leute ja auch viel mehr. Und genau das Gegenteil war der Fall.
So abgefahren.
Weil die Menschen halt dadurch, dass die freier sind, ne, und sich leichter trennen können, ist jetzt meine Interpretation, strengen sie sich aber auch mehr an, ne? Sind sich nicht so sicher von wegen, jetzt habe ich ihn ja oder sie an mich rangekettet, die muss jetzt ein Leben lang halt bei mir sein, sonst sondern da bemüht man sich halt noch und sorgt sich auch um sein eigenes Geld und ruht sich halt nicht auf dem Einkommen des anderen aus. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber was ja doch häufig immer wieder vorkommt. Und dann auf einmal fängt es an, in die Schieflage zu geraten und das passiert mit dem Pax halt nicht. Jeder ist halt auch noch weiterhin für sich selbst verantwortlich. Mhm. Man kann auch kündigen mit einem halben Jahr, ne? Wieso nicht? Ich meine, in welchem Teil unseres Lebens treffen wir schon Entscheidungen bis zum Lebensende? Okay, Kinder, aber gut, die sind ja wenigstens dann nach 18 Jahren selbstständig. genau, und ich finde das eine großartige Lösung. Stellen wir uns einfach mal vor, es gibt Möglichkeiten zu heiraten und es gibt ein Ablaufdatum, ne?
Wenn das schon schräg klingt.
Wenn das abläuft, darf man sich halt vorher mal Gedanken machen, will ich das denn jetzt noch verlängern? Und wenn ja und es läuft irgendwie nicht so, dann darf ich ja mal ein bisschen Gas geben und mich anstrengen. Ich glaube, das ist doch zuträglich, statt zu sagen, fertig, ich habe geheiratet und muss jetzt nichts mehr machen, ne? Der andere läuft eh nicht weg.
Ja, ich finde es einen mega interessanten Ansatz, weil was du vorher ja auch gesagt hast, die Scheidungsrate ist so hoch. Wir träumen von dem idealen Bild, Cinderella getrieben durch Film, Medien, Bücher, Rosamunde Pilcher, hatten wir vorhin gerade. Und was nicht alles eine Beziehung zu sein hat und natürlich auch die Heirat. Und das ist ja tatsächlich, also fühlt sich auch nach weniger Druck erstmal an, weil wir gehen jetzt erstmal einen Vertrag ein. Also wir sind jetzt verpartnert mit all den Rechten, aber das muss nicht für immer sein. Und jeder kann sich entwickeln. Und für die Augenhöhe ist ja auch die Geschichte halt so spannend, dass man auch weiterhin für sich auch sorgen muss. Weil ich glaube, dass das Thema Augenhöhe ja auch eins der entscheidenden Erfolgsfaktoren dann ist, ne?
Wir leben ja in einer komplett anderen Zeit, ne? Die Ehe wurde ja zu einer Zeit gebildet, als die Situation noch eine ganz andere war.
Stimmt.
Also da ging es um finanzielle Absicherung, um alles Mögliche noch. Und ich habe ja mal selber Studien gemacht und Umfragen gemacht. Und da kam raus, dass die Menschen, die verheiratet waren, habe ich die Frage gestellt, wie klar sind die denn deine rechtlichen Verhältnisse? Und da haben, glaube ich, über 80 oder 90% gesagt, die Situation ist ihnen nicht klar. Und das ist ja sehr komplex, was man da unterschreibt. Und das, die meisten Leute planen ihren nächsten Urlaub mehr oder die Hochzeitsfeier mehr, stecken dort mehr Zeit hinein, als wie sie die Ehe planen, die Partnerschaft planen. Ne, was mache ich denn, wenn ich mal in Schieflage habe? Mal zu sagen, was machen wir denn im Notfall? Ne? Versprechen wir uns, dass wir zusammen zu einem Mediator gehen? Versprechen wir uns, dass wir gemeinsam eine Ehetherapie machen? Wie gehen wir in Krisensituationen? Macht ja keiner sich Gedanken. Ne? Und ich finde es gemeingefährlich, was wie heute doch Familien immer noch in die Ehe. Ehe ist ja immer noch das bevorzugte Modell in Deutschland, was ja sehr unterstützt wird. Ich finde es wichtig, dass Familien unterstützt werden und Kinder kriegen. Aber dieses Ehemodell wird ja auch nochmal mehr bevorzugt. Und ich finde es sehr gemeingefährlich, viele, viele Menschen in dieses Modell, ich wollte jetzt sagen, rein zu jagen, das vielleicht nicht, aber schon mehr oder weniger, das ist das Modell, das Vorzeigemodell, wo alle dann im Fernsehen strahlen, wohlwissend, dass die wenigsten eine Ahnung haben, welche finanziellen Konsequenzen das für sie bedeutet, wohlwissend, dass es eine Scheidungsrate von 33% gibt.
Ja, da hast du natürlich recht, das ist schon Wahnsinn, dass man, obwohl man das weiß, man trotz allem seine ganze Romantik und eigentlich seinen Verstand ja abschaltet, ne? Müsste man ja eigentlich mal so zusammenfassen.
Ja, und dass das, sagt, das auch okay, noch von der Bundesrepublik Deutschland
unterstützt.
So unterstützt wird, ja. Finde ich übel, finde ich echt übel. Wenn es nur eine Alternative gäbe, wie zum Beispiel die Eheleid, wie ein ganz leichtes Modell, ne, was auch diverse Vorteile hätte, allein nur die Tatsache, dass es die Auswahl gäbe, dann, glaube ich, würde es dafür sorgen, dass die Leute sich genauer anschauen würden, was heißt denn das eine, was heißt das denn das andere. Es würde also aus meiner Sicht zur Aufklärung automatisch beitragen.
Und was glaubst du, warum die Scheidungsquote so hoch ist? Woran liegt das, dass sich 33% Leute scheiden lassen?
Also, das sind natürlich immer individuelle Themen. Aber ich sehe ein gewisses Muster. Also, das ist jetzt vielleicht auch blöde, es gibt nicht diesen einen Grund. Aber was ich häufig beobachte, ist, dass oft geheiratet wird, so nach 2-3 Jahren. Ne, das ist so am Ende von der Honeymoon-Phase so. Dann fängt es auch schon an, so die ersten Herausforderungen sich zu zeigen. Dann kommen dann oft Kinder auf die Welt. Und dann kommen ja richtige Prüfungen. Ne? Du hast ja auch einen Sohn. Das ist ja schon, das Leben verändert sich ja schon sehr stark.
In der Tat.
Dann halten beide Eltern doch immer noch mal die Luft an. Ne? Sich Hilfe holen tun die wenigsten, weil das wäre schon ein Eingeständnis von Scheitern. Also es fängt an bei der Hochzeit, jetzt mal so Fehlerquellen, wenn wir jetzt mal gucken, so ein bisschen prozessmäßig, wo sind die Fehlerquellen? Ich glaube, einfach zu heiraten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn sein Leben gemeinsam verbringen will, was denn das Ziel ist, was sind denn die Werte, was sind die Regeln, was sind vielleicht auch ein paar Ausstiegsszenarien, wie ein Projekt. Also das so ein bisschen als Projektplan, das machen die wenigsten. Eheverträge finde ich super, allerdings hat ein Ehevertrag ja einen unheimlich schlechten Ruf.
Weil das ist so komisch, dass er einen so schlechten Ruf hat. Weil eigentlich regelt er ja nur, das hatten wir ja auch letztens schon besprochen, dass es wäre wirklich schön, wenn da ein bisschen mehr Offenheit käme, weil es ja eigentlich was völlig Normales regelt. Alle gehen davon aus, man bleibt zusammen und wenn nicht, habe ich aber keine Sorgen, weil wir haben alles geregelt.
Ja, es wäre im Prinzip wie wenn du eine Arbeitsstelle annimmst, hast keine Kündigungsfrist, weißt nicht, was du verdienst.
Ja, genau.
Und deine Aufgaben kennst du auch nicht.
Ja, stimmt.
Du gehst einfach in irgendein blindes Arbeits. Niemand würde so ein Arbeitsverhältnis anfangen.
Nee.
Aber in die Ehe gehen viele so rein. Also hier ist die erste Stelle, wo ich glaube, das könnte auch, es gibt wundervolle Eheversprechen, wo man formuliert, wie man auch den anderen in seinem Leben unterstützen möchte, wie man sich gegenseitig unterstützen möchte. Es gibt wundervolle Sachen da, macht halt nur, ich weiß nicht, macht kaum einer. Dann das zweite Thema, wenn ein Kind sich ankündigt, ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, sich vorher schon beraten zu lassen. Was kommt denn da auf uns zu? was sind denn die größten Krisen? Ich meine, das ist ja alles bekannt, ne? Jede Familie kommt in eine Krise. Aber sich vorher schon beraten zu lassen und zu sagen, auf was kann man denn achten? Wie können wir damit umgehen? Aber es trauen sich halt viele nicht. Weil wenn man zur Paarberatung gehen würde, dann ist das ja gleich schon Katastrophe, oder? Sieht ja gleich schon doof aus, obwohl es eigentlich total Sinn machen würde.
Es dürfte wahrscheinlich einfach nur nicht Paartherapeut heißen, sondern müsste irgendwie Familiencoach, würde vielleicht, aber selbst Coach geht schon nicht mehr. Wahrscheinlich muss man einfach nur neuen Begriff erfinden, damit man sagt, okay, da gehe ich einfach wirklich mal proaktiv schon mal hin, weil ich will nicht behandelt werden, sondern ich will im Vorwege proaktiv schon mal nach guten Lösungen schauen, ne?
Ja. Ich meine, für dein Haus, wenn du ein Haus baust, hast du ja auch einen Statiker, ne? Und baust nicht einfach nur mal die Wände irgendwo hin.
Nee, in der Tat, das stimmt.
Und naja, und das wird halt auch nicht gemacht. Also wird schon geheiratet ohne irgendwelche Vorstellungen, also ohne irgendwelche Absprachen. Dann kommen die Kinder auf die Welt und man guckt auch mal, wie das so funktioniert. Naja, und dann fängt es ja schon an, oft bei den meisten in eine gewisse Schieflage zu kommen. Ne? Viele Männer halt noch im klassischen Rollenmodell arbeiten dann unheimlich viel, um auch die Familie zu versorgen. Und gehen da auch oft über ihre Grenzen weg. Die Frau ist auch oft, wenn sie sich um die Kinder Vollzeit kümmert und vielleicht noch arbeiten geht, ist auch meistens am Limit. Ne? Und dann fängt es an, bisschen schief zu werden. Dann ist halt die Sexualität wird dann wenig. Und dann fängt man schon an, drüber nachzudenken. Oder es läuft irgendeiner über den Weg, der es sehr leicht macht, dann sich einzulassen. Ja, und dann sind wir schon mittendrin. Ne?
Okay.
Und und gerade wenn das Leben anstrengend ist, dann ist die Offenheit für schöne Gefühle halt groß. Und die Versuchung ist groß.
Glaubst du denn, das ist ja gerade hochaktuell, auch in den Medien, im Fernsehen, überall, dieses neue Modell von offener Ehe, also Stichwort auch, was du sagst, da kommt jemand über den Weg gelaufen, das ist alles leicht. Das kannst du ja gerade eigentlich überall nachlesen, dass immer mehr auch erzählen, ja Mensch, wobei wenn sie dann damit konfrontiert sind, doch nicht mehr ganz so, aber ja Mensch, so ein offenes Beziehungs- oder Ehemodell wäre ja auch ein guter Konstrukt. Was hältst du davon? Findest du, es wäre eigentlich zeitgemäß, wenn man eh schon weiß, man kommt in diese Phasen rein und dann ist es irgendwie leicht, dass man dem anderen das dann einfach gönnen sollte oder sagt, das ist halt so der Gang der Dinge, dass man auch mal dann irgendwann jemand anderen gut findet oder sagst du, das ist hanebüchen? Das würde mich mal interessieren, was du dazu denkst.
Also ich glaube, offene Kommunikation ist extrem wichtig. Es ist großes Kino, wenn man auch mal sich sagen kann, hey, ich finde dich gerade mal im Moment nicht so dufte. Um es mal so zu sagen. Und ich habe mich da an jemand anderen verguckt. Ich finde das toll. Ich finde das großes Kino, wenn man darüber sprechen kann. Aber das heißt ja nicht, muss ja nicht das Hirn immer gleich oder das Herz gleich in die Hose dann rutschen. Man muss alles ausagieren. Aber das kann ja ein guter Anlass sein, um gemeinsam Dinge, die man vernachlässigt hat, wiederzubeleben. Also offene Kommunikation, ja. Auch über solche Themen, ja. Unheimlich wichtig. Weil so zu tun, als ob das nicht wäre, das ist bei jedem so. Und wenn irgendeiner behauptet, ich habe noch nie über jemand anderen nachgedacht oder jemanden hinterher geguckt und mal drüber nachgedacht, dann, ich glaube, dass das nicht vorkommt. Also insofern das. Ich glaube auch, dass ein Fremdgehen nicht schlimm sein muss. Also dass das ein guter Anlass sein kann, um auch über die Beziehung nachzudenken. Das ist halt ein echtes Hallo wach. Ich denke nur, dass es, wenn es eine gewisse Zeit überschreitet, von einem halben Jahr oder länger, dass es dann halt Beziehungen kaputt machen kann, weil das halt dann einfach massiv an die Seele geht. Wenn sowas mal vorkommt und man redet darüber und findet einen gemeinsamen Weg, ja, aber wenn es zu lange ist, kann es kaputt machen. Jetzt kommen wir an den Punkt offene Beziehung. Du guckst so.
Ja, ich hätte eine Zwischenfrage dazu. Und zwar, also du sagst ja, das ist nicht schlimm, ne? Also so, okay, dann geht einer fremd und dann, also wäre es erstmal so per se nicht so schlimm. Würdest du mir zustimmen, also wenn du sagst, es ist, das Fremdgehen ist nicht das Schlimme, sondern meistens ist das Schlimme, dass durch die mangelnde Offenheit damit einhergehende Verlieren der Vertrauensbasis, weil ich eben mich nicht traue, es zu sagen, muss ich lügen. Dadurch habe ich ein Lügenkonstrukt, der sonst wie groß ist. Und wenn es dann rauskommt, in Verbindung auch noch mit den ganzen vielen Lügen, ist es so schlimm? Oder glaubst du, dass das schon der Akt selber das ist, was den Menschen verletzt, also womit man nicht umgehen kann, oder eher der Vertrauensbruch nachher durch das Gelüge, weil man nicht offen gesprochen hat? Was glaubst du, wiegt da schlimmer?
Ich glaube, der Vertrauensbruch, weil nachvollziehen, das halt einfach mal ein Gefühl überhand nimmt. Also ich kann das zumindest nachvollziehen. Aber was ist für mich, und jetzt ist ja auch individuell dann, es zerstört Lügen, das über einen langen Zeitraum. Und immer wieder, es ist ja dann immer wieder die Entscheidung, nicht die Wahrheit zu sagen. Es ist immer wieder die Entscheidung, also das war ja das, was ich meinte, wenn so ein Fremdgehen länger dauert und immer gelogen wird, dann ist es ja immer wieder die Entscheidung für den anderen. Dann fängt es halt an, in eine Schräglage zu kommen. Und ich glaube, derjenige, der betrogen wird, der kriegt das mit. So, bei mir war das ja so. Ich habe das gefühlt. Ich habe es aber nicht gewusst im Sinne von denen, ich hatte keinen Beweis. Und habe halt angefangen, an mir selber zu zweifeln, ne? Weil ich wollte es dann nicht wahr, ich wollte es offensichtlich nicht wahrhaben, ne? Aber gut, ich war auch in der Situation, ich habe meinen ehemaligen Mann damit konfrontiert und er hat halt gesagt, da ist nichts, ob ich spinnen würde. Und das hat es dann kaputt gemacht. Die Tatsache an sich hätte es nicht kaputt gemacht, aber der Umgang damit dann.
Weil er dann quasi so getan hat, als wärst du nicht ganz dicht, anstatt dich ernst zu nehmen und die Eier, Entschuldigung, den Begriff, aber halt den Mut zu haben, dann auch seinen Mann zu stehen und zu sagen, wie es ist und im Zweifel die Konsequenzen, also dir wieder die Wahl zu überlassen. Eigentlich heißt das ja, wenn jemand lügt, dass man die Wahl auch so ein bisschen wegnimmt.
Ich hätte gerne die Entscheidung selber getroffen, wie ich damit umgehe.
Ja, das verstehe ich.
Jetzt kommen wir dann zu dem dritten. Deine ursprüngliche Frage war ja gewesen, offene Beziehung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich kann es mir eher nicht vorstellen, weil da müsste ich mich auf mehrere Menschen einstellen. Und das so intensiv. Und das kann ich so, das glaube ich nicht, das will ich nicht. Aber Menschen, die das können, also ich, meine Tochter war in Australien, hat so einen Auslandsaufenthalt gemacht und hat bei einer Familie gelebt, wo der Vater Polyamor war.
Aha.
Und ich habe mich gefreut für meine Tochter, dass sie das auch mal hautnah erleben kann, wie das so ist. Und ich habe diesen Mann dann auch kennengelernt. Super netter Mann, also toll. Ist halt nur, und das hat er auch gesagt, ist halt ein bisschen anstrengend, mehrere Frauen zu handeln. Deswegen, das wollte ich nicht. Also, weil es kommt natürlich zu Konfliktsituationen, ne?
Ja. Also ich finde das alles mega spannend, weil du hast ja auch, das will ich auch mit euch teilen, die Barbara hat ja gesagt, sie hat ein Ziel, sie möchte maßgeblich mitwirken, auch die Scheidungsquote nämlich zu senken auch in diesem Land, weil eben, wie du gesagt hast, ist ja eigentlich der Wahnsinn, ja, also 33%, wir wissen das alles und das ist ja kein guter Zustand so. Und da würde mich jetzt mal total interessieren, was du glaubst, wo eigentlich hier die Hebel sind, an welcher Stelle auch, dass, oder wie dein Ansatz ist, einfach, dass entweder dass man gar nicht erst mehr heiratet, kann ja ein Ansatz sein, nein, Quatsch, kann keiner sein, aber oder wie ist deine Idee, dass eben weniger Ehen geschieden werden, wie man das erreichen kann?
Ja, über die über zwei Ansätze. Mhm. Einmal, dass sich die Leute weniger trennen halt und scheiden lassen, ne? Das ist, glaube ich, aber ein schwieriger Weg. Also so, da darf man viel, da muss sich jeder Einzelne ändern, ne? Mhm. Und das ist eine Verhaltensänderung, die dauert, glaube ich, länger. Aber ich glaube, über den Weg, das hatten wir vorhin besprochen, dieses Eheleid, andere Modelle einzuführen, die mehr Freiheiten geben, das glaube ich, dass das die Antwort ist. Dass also viele Menschen sich auch verpartnern, mhm, und dass diese Modelle viel mehr Freiheit geben, dass es viel weniger in diese schrägen Schieflagen einfach reinkommt und dass viel bewusster Entscheidungen getroffen werden, weil viele Menschen sprechen ja auch Probleme nicht an, weil, also wir waren ja vorhin bei dem Ding, heiraten, Kinder kriegen, machen wir noch einen Klassiker dazu, Haus kaufen oder Wohnung kaufen, Autos vor der Tür haben, das ist ja auch eine gewisse finanzielle Rolle, die man da vor sich herschiebt, was es ja immer schwieriger macht, jede Entscheidung, heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, sich verschulden, jede dieser Entscheidungen macht es nach den heutigen Modellen schwieriger, über Probleme zu reden. Mhm. Weil alle sagen, oh mein Gott, ist bloß kein Problem, was machen wir mit dem Haus? Oh, was machen wir mit den Kindern? Sterben ja sowieso, wenn Menschen sich trennen. Es ist ja so diese irrige Vorstellung, dass das immer schlecht für die Kinder ist. Manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut für die Kinder, wenn sie wieder glückliche Eltern haben. Und ja, diese Enge, aber wenn man gar nicht in diese Enge reinkommt, dann glaube ich, fällt es auch viel einfacher, Themen anzusprechen und damit umzugehen, weil es einfach nicht diese katastrophalen Folgen dann hat.
Und ergänzend dazu, finde ich, hast du noch so ein tolles Werkzeug, das, vielen Dank nochmal, durfte ich ja auch ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schlüssel. Das kann man ja auch bei dir machen. Ich durfte einen ziemlich umfangreichen, ich weiß nicht, ist Persönlichkeitstest der richtige Begriff dafür. Ich durfte einen Test machen bei dir, wo ich sehen konnte, was sind eigentlich so meine Treiber im Leben, was ist mir wichtig, was ist unwichtig. Und ich kann jetzt schon aus eigener Erfahrung sagen, und ich wünsche mir, dass mein Partner nebenbei den auch nochmal macht, weil ich könnte so jetzt schon sehr sachlich, also wir sind ja gerade in einer bestehenden Beziehung, manchmal erklären, wenn ich mich komisch verhalten habe, und habe tatsächlich auch schon diesen Test mal gezückt und gesagt, guck mal, mein Treiber ist aber hier Gerechtigkeit, der ist ganz, ganz oben, und wenn das hier gerade nicht eingehalten wird, dann kracht das bei uns richtig, weil das wichtig ist. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht, dieser Baustein auch in deinem Angebot, auch was du auch machst, und der ist so cool, weil da nämlich schon während, eigentlich müsste in meiner Welt fast jeder, bevor er eine Beziehung startet oder relativ zeitnah, deinen Test machen, weil das echt ganz viel klar macht, was einem wichtig ist, was einem unwichtig ist, und man da nicht mehr so wertend und so emotional irgendwie bei den anderen richtet, sondern, also bei mir war ganz oben zum Beispiel Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, aber auch Macht und Einfluss, das hat mich auch ein bisschen erschrocken damals. Und das hat dann aber auch klar gemacht, warum ich dann manchmal in der Beziehung auch doch ein bisschen, ne, härter dann auch unterwegs bin, weil ich da auch Einfluss nehmen will auf die Sachen. Und dann kann das natürlich der Partner viel besser verstehen. Wenn er weiß, okay, das ist einfach in ihrem Persönlichkeitsding so verankert. Oh, mit der Kohle nimmt es nicht so genau, mit der Gesundheit. Da kann man sich ja gut ergänzen, weil das ist für ihn super wichtig. Also hat der das lieber im Blick. Da habe ich schon gedacht, also wenn ich das auch in Beziehung vorher schon mal eher gemacht hätte, hätte vielleicht die eine, vor allem meine ganz lange, die ich hatte, vielleicht sogar überdauern können, weil ich es dann durch andere Augen gesehen hätte, sachlicher und nicht so komisch wertend, sondern, und man sich dann, oder ich mich schon eher auch darauf hätte einstellen können. Kannst du über diesen Test nochmal was erzählen? Weil ich fand den richtig cool, muss ich sagen.
Das ist ja toll, das hattest du mir noch gar nicht erzählt, dass das schon so die eine oder andere Diskussion versachlicht hat, ne?
Ja.
Oder konstruktiver gestaltet hat. Ja, gerne. Wo fange ich denn da an? Also, ich fange da an, Beziehungen die Frage ist ja, wie schafft man glückliche Beziehungen?
Mhm.
Und für mich ist da ein Begriff, ein Basisbegriff unheimlich wichtig, das ist Wertschätzung. Dass man den Wert des anderen in der Beziehung, muss nicht nur der Partner sein, können auch die Kinder sein. Kinder sind ja auch keine Objekte, die man alle gleich behandelt, sondern das sind auch ja nur Menschen, Subjekte, die ganz anders denken als wir. Und eine der größten Fehlannahmen ist immer noch, dass viele Menschen denken, der andere müsste doch genauso denken wie ich und sind dann verwundert.
Ja.
Und diese Brücke, jetzt kommen wir genau zu dem Test. Dieser Test macht es sichtbar.
Mhm.
Der Test macht sichtbar, was sind die Werte, die du schätzt, was sind die Werte, die ich schätze.
Mhm.
Und dann auf einmal fällt es wie Schuppen von den Augen zu sehen, wow, ne?
Deshalb verhält er sich so, alles klar.
Wow. Ich denke die ganze Zeit, warum ist der nicht auch vegan? Warum zwitschert der sich da ständig die Big Macs rein oder irgendwo? Das Katastrophale ist ja, wenn man jetzt sich nicht bewusst ist, dass das dem anderen einfach, dass der ein komplett anderes Wertekonstrukt hat, dann nimmt es der ein oder andere persönlich. Wegen der, ich bin dem anderen nicht wichtig. Und das stimmt meistens überhaupt gar nicht, sondern jeder Mensch tickt komplett unterschiedlich. Und das weiß auch jeder so. Nur das jetzt nochmal schwarz auf weiß zu sehen, mit 20 Motiven, also es gibt dann für jeden die 20 Basismotive und die sind unterschiedlich gewichtet. Jeder hat alle Motive, nur ist die Reihenfolge eine komplett unterschiedliche. Und da ist es nicht nur wichtig, den höchsten Wert zu kennen, sondern auch sehr wichtig, die 3 oder 4 höchsten Werte zu kennen. Und nicht nur die höchsten Werte, sondern die niedrigsten Werte, wie bei dir zum Beispiel. Du bist eine Macherin, ne? Du bist jemand, Einfluss macht im positiven Sinne. Du willst die Welt rocken, ne? Deswegen machst du auch diesen Podcast hier und bringst andere Leute auf. Ja, du willst einfach die Welt verändern mit deinen Sachen. Und das ist eine deiner ganz großen Stärken, das einfach zu tun. Finanzielle Sicherheit. Du investierst da sehr viel Zeit drauf und überlegst dir gar nicht, wo kommt das Geld her, ne?
Ja.
Das ist aber ja auch das Sympathische, aber das ist dir unwichtig. Jetzt, wenn du halt einen Partner hast, der finanzielle Sicherheit halt sehr hoch hat, dann ist es wichtig, das zu wissen.
Ja, weil der kriegt nämlich sonst einen Knall und denkt, was ist das für eine Tante hier?
Genau.
Und plant das alles nicht. Und auch der Treiber oder auch dieses Freiheitsding oder Gesundheit, auch was du gesagt hast, ne? Und und du hast nämlich so recht, das kann ich auch 500% bestätigen, dass wirklich, wenn du diesen Test machst oder wenn ich es auch von meinem Gegenüber weiß, sowas wie zum Beispiel hoher Wert Freiheit, ne, als Beispiel. Und ich weiß das jetzt von meinem Partner, schwarz auf weiß, wie du sagst, mit so einem Test. Und der sagt, heute will ich mal für mich sein. Dann fühlt sich das schon automatisch ganz anders an, als wenn ich ohne das Wissen, der sagt, ich will heute mal alleine sein. Ratter, will der mich nicht sehen? Ist der sauer auf mich? Genau. Ich nehme auf den Keks und so weiter. Macht mir total viel Sorgen, was völlig unbegründet ist. 1000 Diskussionen, der andere fühlt sich eingeschränkt. Ich fühle mich schlecht schon am Streit. Und in meiner Welt kann man das durch diesen Test, den finde ich richtig cool, also kann ich jedem empfehlen, den auszuprobieren aus tiefem Herzen, weil das ist fast egal, in welchem Kontext. Also Ehe, selbst im Job habe ich schon gedacht, wäre das doch super, ich will mein Team zusammenstellen, wenn ich weiß, was meinem Mitarbeiter wichtig ist und ich will ein guter Chef sein, dann kann ich doch darauf Rücksicht nehmen und schauen, okay, prima, wenn ich weiß, dem ist eigenständig oder Einfluss, dann gebe ich ihm verantwortungsvolle Aufgaben, super. Dem anderen ist das wichtig, der kriegt andere Aufgaben. Also ich sehe es selbst im Business-Kontext als extrem hilfreich für die Teamzusammenstellung und auch für die Führungskräfte an, ne?
Ja. Also auch für dich, ne, für deine Jobwahl schon mal.
Ja, das
also,
auch noch, ja.
Als erstes mal zu wissen, was ist mir denn einfach wichtig? Und wenn Unabhängigkeit ist einer meiner höchsten Werte.
Ja.
Für mich ist es also der Tod, wenn ich in einem Umfeld arbeite, wo mir jemand ständig sagen will, was ich zu tun habe.
Ja.
Also oder Entscheidungen über meinen Kopf hinweg trifft, und ich keinen Einfluss darauf habe. Ja. Ich bin schon jemand, der auch Harmonie recht hoch hat. Das heißt, ich will schon, dass es allen gut geht, und bin gerne bereit, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, nur nicht über meinen Kopf hinweg, zum Beispiel.
Ja.
Und ja, ich habe auch schon Workshops mit Teams gemacht, wo dann, ja, das ist erstaunlich, ne, wo vieles sichtbar wird. Manchmal sind Teams zu unterschiedlich oder da kann man dann rausarbeiten, wieso es vielleicht an der einen oder anderen Stelle kracht und Konflikte bearbeiten. Oder es gibt auch Teams, die zu harmonisch sind.
Ja, das gibt's, weil dann passiert keine Weiterentwicklung.
Dann passiert keine Weiterentwicklung, da ist dann vielleicht keine Performance im Team drin. Ne?
Mhm.
Und so kann man diese Sachen sichtbar machen. Und das Schöne ist, jetzt werden sie auf einmal besprechbar, weil du hast einen Chart vor dir mit Balkendiagrammen, die sind sortiert und man kann sich austauschen, ne? Oh, zeig mal, was ist denn bei dir oben, zeig mal, was ist denn bei dir oben, was ist denn bei dir unten. Und auf einmal wird das Ganze besprechbar gemacht. Es können Beispiele gesucht werden. Und das wird dann eine sehr konstruktive, und jetzt sind wir wieder bei dem Wort, wertschätzende Kommunikation.
Ja, vor allem, da kann man ja sogar auch dann zusammen sich kaputt lachen. Also so ging mir das mit dem Wissen dann. Und wenn ich mich dann mal irgendwo dann schon übertrieben aufgeführt habe, muss ich mal so ehrlich sagen, mit der Erinnerung dann da dran, also die ich dann von Alex, ich habe ihm natürlich meinen Test gezeigt, damit er mich verstehen kann, so, alles klar hier wieder, ne? Dein, wenn ich Weiterbildung war, bin nämlich auch ganz weit oben, wenn ich mich wieder zu Tode recherchiere mit irgendwas und er denkt, ey, dreht doch endlich mal mit mir, anstatt das da weiterzulesen. Und dann hast du nämlich auch die Chance, zusammen drüber zu lachen, über diese Macken. Oder was heißt Macken, sind ja auch Stärken, aber der andere kann es als Macke empfinden. Und das ist sehr wertschätzend und auch schön sogar, weil Lachen verbindet ja wieder.
Genau.
Also auch ein verbindendes Instrument.
Ich hatte mal eine Frau in der Beratung, das war so witzig, da ging es auch um Trennen, ja oder nein. Und die hatte so ein Beispiel, wo sie sich tierisch aufgeregt hatte. Die haben zusammen eine Fahrradtour gemacht, sie standen auf einer Verkehrsinsel und irgendeiner stand mit dem Fahrrad ein bisschen rüber raus und sie hatte Einflussmacht extrem hoch, ne?
Ja.
Und hat also gesehen, dass da jemand gefährlich mit dem Reifen auf die Straße raus. Und sie ist fast ausgerastet, sie musste da also irgendwas tun, ne? Und ihr Partner hatte Einflussmacht niedrig, also sie musste einfach was tun. Es war der innere Antrieb, jetzt hier demjenigen zu sagen, geh zurück, das ist gefährlich.
Ja.
Die anderen haben das überhaupt nicht gesehen. Ne?
Ja, nicht wahrgenommen.
Aber sie dachte, das müssten jetzt alle so sehen. Ne? Mhm. Also und hat auch irgendjemanden angeschissen. Deswegen auch. Und ihr Partner, der hatte halt Harmonie sehr hoch.
Und er dachte, halt doch die
Knopf. Und ihr, er hat gesagt, seid mal still. So eine typische Szene, die wir halt nachher dann im Gespräch, weil sie sich so über ihn aufgeregt hat, haben wir halt diese Szene mal im Detail auseinandergenommen und haben mal gesagt, welche Werte da zu was geführt haben. Ne? Und so hat sie halt sukzessive gemerkt, dass dieser hohe Einfluss-Machtwert, der ist super, ne? Da kriegst du was auf die Straße, kannst du was bewegen. Nur an manchen Stellen, zum Beispiel halt auf der Verkehrsinsel bei der Fahrradtour oder halt auch mit ihren Kindern, wenn es darum geht, Einfluss macht, wenn man dann auf einmal weiß, was für andere gut ist, da hat es halt eine Grenze. Ne?
Mhm.
Da kann dieser schöne Wert halt auch in einem anderen Kontext negativ sein. Da ist es halt wichtig, dann bei sich zu bleiben, sowas. Und das ist halt extrem spannend, kann er reflektieren und ja, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto konstruktiver und wertschätzender werden die Gespräche und so wie du sagst, das kann dann auch sehr lustig sein.
Ja, ja, also ich finde, das ist ein wunderbares Instrument und je mehr es kennen, desto besser, glaube ich auch, dass wir damit oder also deiner Mission folgen können und sagen können, wir können Scheidungs- oder Trennungsraten senken. Ja. Einfach nur, weil wir uns besser kennen und ein bisschen wertfreier und wertschätzender, wie du so schön sagst, miteinander umgehen. Nicht kämpfen, sondern auch mal zusammen lachen. Ne?
Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Tja, Mensch, ihr Lieben, also wenn ihr noch viel mehr über die Barbara wissen wollt, in die Shownotes, was packen wir da jetzt eigentlich heute alles mal rein? Ich würde mega gerne auf deine Seite verlinken, weil du hast ja auch schon so einen richtig coolen, kostenlosen Online-Kurs.
Genau, auf meiner Seite findet ihr die 5 Aha-Erlebnisse für die Frage trennen, ja oder nein, also gehen oder bleiben. Und da könnt ihr euch dann zum kostenlosen Online-Kurs anmelden.
Mhm.
Ja, und das ist der Einstieg von der Dianze, ne? Da gibt es natürlich dann noch mehr Sachen, also wer Interesse dran hat, halt auch mal diese Werte kennenzulernen und vielleicht mit dem Partner auch sowas zusammen machen will, sowas ist natürlich jederzeit möglich, ne?
Also. Das finde ich auch so cool, also da kann ich auch nur noch mal alle bestärken, das war... Darf ich das erzählen? Ja, so mein spontanes Gefühl ja immer bei diesem Wort trennen ist ja Angst. Also so, es fühlt sich komisch an. Und also ich merke, je öfter ich es aber mal sage, desto weniger geht dann doch auch nämlich das Problem damit. Es wird weniger. Das ist voll cool, weil Trennen ja auch viel Gutes Neues bringt. Das heißt ja nicht immer, dass ich einen Menschen verlassen muss. Und so verstehe ich dich auch in deiner Arbeit, dass ich mich von ganz vielen Dingen trennen kann, nämlich von Glaubenssätzen, von Selbstzweifeln, von Streitkultur, von was weiß ich was alles, dass ich mich davon allem trennen kann und mich neu verbinden kann mit einer neuen Denkweise, um dann nämlich sehr wohl auch schon bestehende Beziehung, sei es Freundschaft, Arbeit, ich finde, es ist fast egal, in welchem Kontext wieder, oder Beziehung, auch in eine bessere Ebene zu überführen. Ne?
Genau, deswegen ist ja so mein Slogan trennen und verbinden. Am Anfang hatte ich ja nur trennen und habe mich selber damit nicht wohlgefühlt, weil darum geht es mir ja gar nicht. Also mir liegt nichts ferner, als dass ich irgendjemand trennen sollte. Überhaupt nicht. Sondern das Wichtigste ist für mich, und das so ging es ja auch mir und geht es mir, mich wieder mit mir zu verbinden, dass in mir drinne stimmig ist, dass mein Herz und mein Kopf, dass ich mich eins fühle. Und nur wenn ich mich eins fühle, kann ich auch eine gute Partnerin für jemand anderes sein. Ne?
Ja.
Und manchmal kann es halt sein, dass es hilfreich ist, irgendwas zu verändern und sich dann zu trennen von alten Verhaltensmustern, von Glaubenssätzen oder auch, und deswegen finde ich es wichtig, dass die Option Trennung in einer Beziehung, die muss erlaubt sein, sie zu denken.
Ja, da hast du recht.
Weil wenn sie keine Option ist, dann schränkt es ein. Und dann sind wir wieder nicht bei dem Thema Freiheit. Es muss eine Option sein dürfen. Und das ist das Traurige halt an der Ehe, weil es nicht wirklich eine Option ist, bis dass der Tod uns scheidet.
Ja.
Es nimmt einfach viel Freiraum. Das ist... Ich weiß nicht, ob mir jetzt spontan eine Metapher einfällt. Fällt mir jetzt nicht, das überlege ich mir das nächste Mal. Aber es muss einfach eine Option sein dürfen. Weil nur wenn man es denken darf, diese Option, schöpfen wir alle unser Potenzial halt auch aus.
Ja, das ist auch so. Nicht ohne Grund sagen ja auch viele Menschen, oh Gott, Ehekäfig und sowas. Das ist eine total doofe Assoziation. Also, es ist ja kein Käfig.
Es will keiner und die Absicht ist es ja auch, dass man zusammenbleibt. Das ist ja die Absicht. Aber wir können es doch einfach nicht, wir können es doch nicht garantieren.
Genau.
Wir können doch nur sagen, ich tue wirklich mein Bestes dafür.
Ja.
Aber garantieren können wir es einfach nicht.
Naja. Ja, Mensch, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst hier. Wir packen alles in die Shownotes, was spannend ist für euch. Vielleicht fällt uns auch das Zitat noch ein oder noch was anderes Gutes. Und ja, dann vielen, vielen, vielen Dank und dir noch einen ganz tollen Tag.
Ich danke dir, liebe Eva, für das sympathischste Interview überhaupt.
Oh, Dankeschön. Tschüss.